Ich freue uns, in eurer Mitte sein zu dürfen, und ihr habt schon gemerkt, das Thema Psalm 103. Wir wollen die ersten vier Verse lesen und uns einige Gedanken dazu machen. Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Soweit diese Verse von David. Meine lieben Brüder und Schwestern, Dankbarkeit, der Weg zum Glück? Vielleicht ein erster Schritt. Aber Glück heißt ja, wie es der Psalm 73, 28 ausdrückt, Gott zu kennen ist mein Glück. Das ist das Glück. Wir wollen uns heute Morgen mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigen. Ich weiß, es ist ein Thema, bei manchen hängt es schon zum Hals raus. Immer dankbar, ich habe mir doch alles verdient, ich habe zahlt so viel Steuern und was nicht alle, in der Firma muss ich was leisten, nicht? Und es ist alles eine Frage der Einstellung. Aber zunächst mal, der amerikanische Glücksforscher Martin Seligman empfiehlt, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, die dir besonders an diesem Tag gut in Erinnerung geblieben sind. Das müssen keine weltbewegenden Dinge sein, aber eine kurze Notiz. Ein nettes Telefonat, eine freundliche Begegnung, einen interessanten Abschnitt, den du gelesen hast und der dir viel gebracht hat. In Erinnerung halten. Und damit dann einschlafen. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch solch einen Bierkrug stehen, solch einen mit einem Zinndeckel. Und da schreibe ich dann besondere Anlässe, die ich besonders in guter Erinnerung habe, meine Frau und ich, da schreibe ich das dann drauf, kurze Notiz, mit Datum, dem Jahresende kippe ich das Ding aus, ich hoffe, dass richtig was viel drin ist, und dann erinnern wir uns an schöne Momente. So ein schöner Moment war am Dienstag, als wir Seniorenkreis hatten, es war eine richtig schöne Runde, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10 haben wir betrachtet, das Vorbild der Thessalonicher. Und anschließend waren wir zum Mittagessen bei Maria und bei Anna. Und das war wirklich schön mit der Hedda zusammen. Das sind schöne Momente der Gemeinschaft. Wisst ihr, ich sage das aus dem Grunde, wir werden ja jeden Tag bombardiert mit schlechten Nachrichten. In den Redaktionsräumen der Zeitungen und der Medien, da kommen jeden Tag international 5000 Meldungen. Und der Redakteur hat alle Mühe, diese Meldung zu sortieren, was da an uns einströmt. Nicht? Und meistens sind ja Katastrophen und Unglücksfälle und was nicht alle. Und wir erleben so eine Kultur der Angst und der Furcht und der Unbeständigkeit. Davon müssen wir uns befreien. Und die Bibel hilft uns dazu, dass wir einen richtigen Blick für die Tatsachen bekommen. Lobe den Herrn, meine Seele. Also, und wenn man so unterwegs ist und sich mal ins Café setzt und mal so die Nachbargespräche lauscht, was die Leute so an den Nachbartischen erzählen, da denkt man, man ist in einer Gruselkammer, nicht? Da ist man Herzinfarkt und Arthrose und Krebserkrankung, Schlaganfall und was nicht, und er ist gestorben und da, ja, nur Katastrophenmeldungen. Ich will damit Krankheiten nicht kleinreden. Es können schon eine Katastrophe sein, ja. Aber insgesamt müssen wir doch die Perspektiven sehen. Mensch, Gott hat uns 70 Jahre hier in Deutschland Frieden geschenkt. Wer historisch begabt ist, der sollte sich doch mal zurückerinnern. Wann hatten wir in Deutschland 70 Jahre in Mitteleuropa Frieden und wirtschaftliche Stabilität und sozialen Frieden? Das ist lange her oder ist noch nie gewesen. Der Psalm 40 sagt es, Gott hat mich herausgeholt, sagt der Schreiber, aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und hat meine Füße auf einen Felsen gestellt und meine Schritte festgemacht und in meinem Mund ein neues Lied gelegt, nämlich einen Lobgesang auf unseren Gott. Daran erinnert sich der Psalmist. Mensch, wo ich war, Schlick und Schlamm, kennen wir ja, könnten auch sagen, in Gülle waren wir, nicht? Ohne Untergrund. Und Gott hat uns herausgerissen. Vom Neuen Testament würden wir sagen, Gott hat uns herausgeliebt in Christus. Herausgezogen. Wer schon mal beim Augenarzt war, der weiß, beim Augenarzt hin und wieder muss man solch einen Gesichtsfeldtest machen, nicht? Da sieht man auf einen Punkt und links und rechts flackert es auf und das muss man registrieren. Damit wird sichergestellt, Perimetrie nennt man das, sichergestellt, dass besonders Autofahrer und auch Ältere immer noch die Reaktion links und rechts wahrnehmen, obwohl man ja nicht direkt hinsieht. Also das Gesichtsfeld ist ganz entscheidender Bedeutung. Und Gott möchte auch, dass wir unser Gesichtsfeld erweitern, dass wir überall seine Wege und Spuren sehen und dadurch auch eine Kultur und eine Dankbarkeit entwickeln. Mehrere Forscher in Amerika wollten jetzt mal herausfinden, welcher Personenkreis denn besonders glücklich ist. Es gibt ja so Untersuchungen und da ist man zunächst hingegangen und hat einen angesehenen Banker besucht und hat ihm verschiedene Fragen gestellt, unter anderem auch, ob er denn dankbar und glücklich ist. Na ja, sagt er, schauen Sie sich doch mal um. Das teure Mobiliar, das große Grundstück, das gewaltige Vermögen, er ist gesund, er ist sehr glücklich und dankbar. Ja, ja. Allen Grund dazu. Und dann waren sie als nächstes bei einem Ehepaar mittleren Alters in einem Vorort von New York und haben diese Leute gefragt, ob sie denn dankbar und zufrieden sind und glücklich sind. Ja, sagten die beiden übereinstimmend, wir sind zufrieden und glücklich, ja. Wir haben eine kleine Tochter, da freuen wir uns dran. Mein Mann hat Arbeit, nicht zwar nicht die dollste Bezahlung, aber wir sind zufrieden. Doch, wir sind sehr zufrieden. Und dann hatte man eine alte und arme Frau besucht in einem heruntergekommenen alten Haus. Sie war alleine mit drei Kindern und hat diese gefragt, ob sie denn dankbar und zufrieden ist und hatten jetzt erwartet, dass natürlich die soziale Ungerechtigkeit herauskommt. Und die Frau sagte zur allgemeinen Überraschung, ja, ich bin dankbar, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe drei Kinder, die spielen dort drüben in dem Hof, schmuddelig und schäbig, aber ich kann meine Kinder sehen, Kinder sind gesund. Ja, was will ich mehr? Spätestens da merkt man, also Dankbarkeit ist nicht zuerst von den Umständen abhängig, sondern ist eine Einstellungssache. Welche Einstellung hast du zum Thema Dankbarkeit? Es muss nicht sein, wenn derjenige, der viel Geld hat und viel materielle Güter, dass der dankbar ist und glücklich und zufrieden. Manche haben sich auch mit dem Lottogewinn ganz schön unglücklich gemacht. Also daran liegt das nicht. Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Nochmal, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Dazu gehören auch Dinge, die uns nicht so gefallen, die eher für uns negativ auffallen, die eher für uns als Scheitern betrachtet werden. Aber auch die Dinge, so sagt Gottes Wort, dienen dazu, letztlich vom Ziel her, dass sie für Gottes Ziele wichtig sind und auch für dich. Das heißt also, Gott hat mit jedem Menschen einen Plan, wie er auch mit der Welt einen Plan hat. Gott hat Heilspläne mit dieser Welt. Heilspläne. Wir haben oft ganz kurzfristige Pläne, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, Arbeit haben, Auskommen haben, das Wetter einigermaßen gut ist, nicht so heute am Muttertag. Das sind also unsere Pläne. Gott hat ganz andere Pläne. Und dazu wirbelt er auch vielleicht schon mal ganze Völker durcheinander. Wie jetzt im Nahen Osten, die Flüchtlingskrise und der Krieg und die Ungerechtigkeiten, die wir gar nicht verstehen. Wir müssen auch nicht alles verstehen. Aber Gott ist am Werk. Und wenn wir das recht hören und lesen, Ideaspektrum zum Beispiel, jede Woche berichtet davon, dass Menschen aus anderen Kulturen Jesus finden, sich taufen lassen. Also Gott schickt Menschen hier zu uns in unserem Kulturkreis und sie haben eine Begegnung mit dem Gekreuzigten auferstanden. Wir merken also, für uns unverständlich, Gott ist am Werk. Er ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Manche Dinge, wenn wir zurückblicken, waren für uns schwer. Ich denke zum Beispiel, ich bin 41 geboren, an die Kriegszeit und Nachkriegszeit. Jetzt habe ich ein Video vorbereitet, wir schauen mal rein. Mit Ton, ne? Gucken, ob das klappt.
Nach dem verheerenden Krieg ging es nur noch ums Überleben. Das reine Überleben. Von den 93.000 Wohnungen.
Es klappt noch nicht ganz.
In Gelsenkirchen waren 70.000 total zerstört. Wir haben überlebt, aber der Hunger ist allgegenwärtig. Das ist die Zeit der Schulspeise, Schwedenspeise, Schweizer Speise, denn die Zerstörung ist furchtbar. Es ist die Zeit der Hamsterkäufe. Selbst Pferdefleisch ist begehrt. Auch heute noch müssen wir uns stets daran erinnern, wie schlimm und wie umfassend der Krieg war, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Ein Königreich für eine warme Suppe, für etwas Essen. Trotz der verheerenden Angriffe war die Substanz der industriellen Anlagen in Gelsenkirchen nicht entscheidend geschwächt worden. Verheerend war allerdings das Bombardement auf die Zivilbevölkerung.
Ja, das war eine kurze Szene, wie wir es auch hier in Deutschland erlebt haben. Und wir vergessen das ganz schnell. Ich habe das doch hautnah erlebt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir zu Hause nichts zu essen hatten in Gelsenkirchen. Meine Mutter war hamstern, irgendwo im Münsterland oder ich weiß es nicht. Die Züge waren, habt ihr gesehen, brechend voll. Es war die Zeit der Mütter, heute ist Muttertag, die Mütter, die die Familie ernährt haben. Die Männer waren im Krieg, eine Kriegsgefangenschaft. Oder die, die schon daheim waren, die waren ausgemergelt. Die waren gar nicht fähig, etwas zu machen. Das war eine ganz furchtbare Zeit. Und auch in dem selbst im Krieg, was die Einzelnen dort erlebt haben. Furchtbar. Und vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Ich komme nochmal zurück auf den Psalm 103. David ist im fortgerückten Alter. Und dann hält er inne und schaut zurück. Wenn man jung ist, dann schaut man nicht zurück. Dann schaut man vorwärts, nicht? Von einem Beruf zum anderen oder von einer neuen Stelle. Und dann kommen immer viele kleine Lebensabschnitte. Als junger Mensch eilt man immer vorwärts. Aber es kommt irgendwo dann im Alter so, man schätzt so Mitte 50, dann kommt der Punkt, wo dann der Erwachsene zurückblickt. Hoffentlich nicht im Zorn. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann die Fachleute sagen, da kann eine Midlife-Krise entstehen, also eine Mitte-des-Lebens-Krise, wenn der Mensch zurückblickt. Wenn der Drive, also der Power aus dem Lebensalltag heraus ist. Und hier bei David scheint das auch zu sein, er ist im vollkommenen Alter, er blickt zurück und dann staunt er, wie Gott ihn getragen hat. Dann ist es wichtig, das sind ja Erinnerungen, die bleiben ja, die sind ja auf unserer gedanklichen Festplatte fest installiert. Wie Gott auch den David erwählt hat, wie er ihn bewahrt hat. Das weiß David, das zählt er alles auf. Deshalb ist sein Herz erfüllt mit Dankbarkeit für seinen Gott. Das Erste, was der König macht, ist komisch. Der redet zu sich selbst, führt Selbstgespräche. Lobe den Herrn, meine Seele. Hey, Seele, wach auf. Schläfst du? Zweimal sagt er das. Lobe den Herrn, meine Seele. Ist interessant. Wieso sollen wir Gott loben? Stell mir vor, der Lehrling im Betrieb geht zum Chef und sagt, Chef, hast du aber gut gemacht, du bist ein ganz toller Chef. Dann wird der Chef sagen, hör mal, geh mal in die Arbeit. Ne? Also, ich lobe dich. Der Höhere lobt den Geringeren. Ne? Aber hier ist es umgekehrt. Der Geringere lobt den Höchsten. Lobe den Herrn, meine Seele. All mein Inneres, seinen heiligen Namen. Was heißt das, den heiligen Namen? Also ich bin in einem Alter, ich kenne fast die ganze Bibel auswendig, aber vieles stelle ich immer in Frage. Sag, was heißt das? Was heißt heiligen Namen? Heilig heißt ja besonders. Ganz besonders. Und wir sehen ja nicht einen Namen, sondern die Person. Das ist in der Bibel nicht so verzeichnet, weil die Bibel ja aus dem Griechischen kommt und Person ist lateinisch. Also es meint aber die heilige Person Gottes, die besondere Person Gottes, der unsichtbar ist, unbegreiflich ist, Hiob sagt, dessen Verstand unergründlich ist, der mit schwachen, unvollkommenen Menschen wie dich und mich seine Gemeinde baut, nicht mit einer großen Marketinggesellschaft und mit einer großen Fachleuten, sondern er baut seine Gemeinde mit Menschen, die unvollkommen sind. Dieser dreimal heilige Gott darf ich loben, den ich gar nicht fassen kann, der sich auch meiner Sichtbarkeit entzieht. Gott ist unsichtbar. Ich sagte schon mal, alles, was der Mensch sieht, will er sich dienstbar machen, greifbar machen. Der Mount Everest mit über 8000 Meter Höhe, den will man bezwingen. Egal, der Mensch ist so von Gott veranlagt. Er will Dinge begreifen, bezwingen, beherrschen. Gott entzieht sich dieser und seinen heiligen Namen. Im Alten Testament wissen wir von den Geräten der Stiftshütte, die galten ja als heilig. Und einige Geräte galten als hochheilig. Und vom Neuen Testament wissen wir, dass wir Heilige und Geliebte Gottes sind, durch Jesus. Und dass Jesus der Heilige Gottes ist, Lukas 4, Vers 33, als er einen Besessenen, die Dämonen austreiben wollte. Da sagten die Dämonen, was haben wir mit dir zu schaffen, du Heiliger Gottes? Also Gott ist heilig und sein Sohn ist der Heilige Gottes und er nimmt dich und mich hinein in seine Heiligkeit. Heilig heißt ja teilhaben lassen an Gottes Heiligkeit. Im Verlauf der Geschichte, vor allem im Mittelalter, ist dieser Begriff von der katholischen Kirche auch ziemlich missbraucht worden, nicht? Zum Beispiel Köln gilt offiziell als heilige Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, nicht? Also, wie kann man eine Stadt als heilig nennen, nicht? Jerusalem gilt als heilige Stadt und es gibt noch mehr Städte, die angeblich heilig sind. Aber das ist damit nicht gemeint. Gottes Name ist heilig, dreimal heilig. Er hat sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus und das Größte, was Gott getan hat, ist seine Erniedrigung. Dieses Paradoxum. Das Größte Gottes ist seine Erniedrigung in Christus und die Errettung von Sündern, die tot waren in Sünden und Übertretung. In 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2, das ist das Kapitel, wo Mose zurückblickt auch, nicht? Und Gott zu ihm spricht. Und er resümiert das und schreibt das alles auf. Da heißt es, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandeln lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht, lebt der Mensch. Also Gott hat drei Ziele mit dem Mose und mit dem Volke und im übertragenen Sinne auch mit uns. Er will uns demütigen. Er will uns nicht hier unser Selbstwertgefühl kränken. Das ist damit nicht gemeint. Aber das Gegenteil von Demut ist ja Hochmut, nicht? Wie schnell bilden wir uns etwas ein? Es ist meine Leistung. Ich habe das getan. Und vergessen, wer dir denn das Leben dazu gegeben hat und die Fähigkeit dazu. Wer dir die Gesundheit und auch die äußeren Voraussetzungen geschenkt hat. Dass wir zum Beispiel in solchem wunderbaren Raum hier uns versammeln dürfen, in Frieden, nicht verfolgt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Was sind denn die Wohltaten Gottes? Das könnten wir verschiedene Dinge ja aufzählen, nicht? Oh, das und das und dies und jenes. Aber die größte Wohltat ist, der dir alle deine Sünden vergibt. Der heilt alle deine Gebrechen. Damit wollen wir uns ein bisschen doch mal beschäftigen. Was heißt denn alle deine Sünden vergibt? Der Begriff der Sünde fällt ja heute kaum noch, nicht? Im Fernsehen, da spricht man höchstens so von Kavaliersünden, nicht? Aber wir sprechen von Schuld. Der Mensch ist das einzige Wesen, was eine moralische und sittliche Schuld hat und schuldig werden kann. Nur der Mensch. Und hier sagt David, der dir alle deine Sünden vergibt. Welche Sünden denn? Ja, wir können auch sagen im Psalm 33, auch die verborgene Sünde spricht Gott dich frei. Auch die verheimlichte Sünde, auch die schamlose Sünde spricht Gott dich frei. Alle Sünden. Das ist ein totaler Begriff. Da gibt es nichts, was noch da wäre. Ich wurde mal zu einer alten Schwester gerufen im Altersheim, unsere Schwester Paula. Ja, sie hat, war da ganz unruhig. Sie sagte, Jürgen, ich habe da doch mal eine Frage. Also in meinem Leben, da ist also mal was vorgefallen und weißt du, das beschäftigt mich. Ich will dir das mal erzählen. Und das hat sie doch wohl gequält. Und da habe ich gesagt, Paula, du hast Jesus als deinen Heiland angenommen, ja? Hast ihm deine Schuld bekannt, ja? Dann denk mal an 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wieder dieser totale Begriff, aller Ungerechtigkeit. Also Jesus hat auch deine Schuld von damals, die du jetzt so in Erinnerung hast. Dabei musst du denken, Satan ist ja immer auch auf dem Plan, nicht? Er will uns immer wieder daran erinnern, oh, da, weißt du noch, oh, von wegen, nicht? Da warst du kein strahlender Christ, was hast du da alle gemacht, nicht? Ja, ich weiß, willst du vergessen. Der Teufel ist der Zyniker, der uns immer wieder daran erinnern will, an unsere Verfehlungen. Und Gottes Wort sagt uns, deine Sünden sind vergeben. Du gehörst nicht mehr diesem Satan. Du gehörst Jesus. Er hat dich angenommen. Nicht adoptiert. Er hat dich erkauft durch sein teures Blut. Jetzt dürfen wir sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich wenig habe. Der Herr ist mein Hirte. Das ist das Schöne. Dieser totale Begriff. Die zweite Wohltat ist, der heilt alle deine Krankheiten, deine Gebrechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, es gibt doch so viele kranke Christen. Nicht? Dann müsste ja kein Christ krank werden. Auch da müssen wir sagen, müssen wir wieder ins Alte Testament schauen. 2. Mose 15, Vers 22 bis 26. Ganz kurz die Situation, das Volk Israel ist aus Ägypten herausgeführt worden von Gott durch das Schilfmeer, sind sie nun in der Wüste Schur und kommen nach 3 Tagen zu einem Wasser, das heißt Mara. Und dieses Wasser, was sie jetzt trinken wollen, können sie nicht trinken, es ist ungenießbar, es ist das bittere Wasser. Mara heißt übersetzt Bitterwasser. Da heißt es, da murrten sie gegen Mose. Und wir lesen dann so murren, naja, in unserem Sprachgebrauch murren heißt ein bisschen rumstänkern, ne? Und sagen, Essen war nicht so doll, ne? Und dies und das, ne? Aber murren hier in dem Sinne heißt, sie lehnten sich auf, sie rebellierten gegen Mose. An anderer Stelle sagt Mose, noch ein wenig und sie steinigen mich. Mose war ein einsamer Führer mit ganz wenig Getreuen. Also, noch ein wenig und sie steinigen mich. Sie murrten, rebellierten. 3 Tage hat die Rettung Gottes gedauert. 3 Tage nach dem Jubellied durch die Wüste und durch die Bewahrung, durch das Meer. 3 Tage und da war alles verflogen. Nicht? So sind wir. So sind wir Menschen. Müssen uns mal selbst im Spiegel sehen. Ja, so sehen. Wir sind von Natur aus undankbar. Ja, wir sind fordernde Menschen, wie die Gewerkschaften, nicht? Unsere berechtigten Forderungen, klar. Wir leben in einem System der Forderungen. Aber hier sehen wir auch das alttestamentliche Fordern. Alles vergessen. Und dann schrie Mose zu Gott. Mach das einzig Richtige. In großer Not, wohin gehen wir dann? Zu Jesus und dürfen ihm unsere Not sagen, im Kämmerlein. Herr, hilf mir. Oder wie der Zöllner und Sünder sagte, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Und nicht aufzählen, was ich alles gemacht habe, auch für Gott. Nicht? Wir sind unnütze Knechte, das sollen wir sagen, unnütze Knechte. Also kommen wir nochmal zurück zu der Situation, das ist ganz bezeichnend. Das Wasser war da, aber es war bitter, es war ungenießbar. Und was macht Gott, nachdem Mose vor Gott gerufen hat? Gott greift ein. Und wie greift er ein? Er nimmt ein Holz und wirft es in das bittere Wasser. Und das bittere Wasser wird süß, es wird genießbar. Hier schon wieder ein wunderbares Vorschatten auf Jesus, auf das Kreuz von Golgatha. Das, was bitter und tot war, könnten auch sagen, die Bitterkeit des Todes, wird durch Jesu zu einer heilsamen Quelle. Das ist die Botschaft daraus. Und dann sagt Gott durch Mose, wenn ihr alle meine Satzungen, alle meine Gebote und alle meine Verordnungen haltet, dann werden euch nicht die Krankheiten treffen, die die Ägypter getroffen hat. So ist das zu verstehen. Ja, so sind wir Menschen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und noch einmal. Ja, so sind wir, Gottes Wege mit uns. Und dann zum Schluss dieser wunderbare Satz in Vers 4, der dein Leben erlöst von der Grube, hatten wir uns schon daran erinnert, Jauchegrube oder Morastgrube, da waren wir. Ihr wisst ja, die Sünde zieht immer nach unten. Ein wenig Sünde, ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. 1. Korinther 6, wissen wir ja. Also, Gott hat uns herausgezogen, wozu? Um uns zu seinen Kindern zu machen. Gott will uns ja auch verändern. Wir sollen ja nicht so bleiben, wie wir sind. Er will uns Schritt für Schritt verändern in sein Bild. Nicht, dass wir aussehen wie Jesus mit langen Haaren, so nicht, na, sondern in seinem Charakter, in seiner Einstellung. So werden wir Jesus. Das heißt, wir sollen zu brauchbaren Mitarbeitern werden. Zu dankbaren Menschen, die Gott gebrauchen kann. Die nicht einstimmen in das Klagelied unserer Zeitgenossen. Nicht? Wie schlimm alles ist und wie furchtbar alles ist. Nicht? Und alle haben wir zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf und uns geht's gut. Jeden Tag können wir Gott dafür danken und ihm dafür loben. Also, der dich herausgezogen hat aus der Grube, aus dem Verderben. Und jetzt ein weiterer Blick nach vorne, gleichzeitig ein Höhepunkt, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das ist doch was. Dein Leben wird gekrönt mit Gnade und Erbarmen. Am Ende deines Lebens, dann darfst du zurückschauen und denkst, ja, es war wirklich Gnade, die dich bewahrt hat. Die mich bewahrt hat, als die Bomben einschlugen, als wir es nicht mehr geschafft haben zum Bunker. Es war Gnade, dass meine Mutter nicht in das Haus jener Frau gegangen ist, als die Flieger kamen mit ihren Bomben. Sie hat einen Augenblick gezögert, soll ich da reingehen? Die Frau sagte, ach, kommen Sie, die paar Bomben, die abwerfen, nicht? Nee, sagt meine Frau, ich gehe doch zum Bunker. Und nach dem Fliegerangriff war das Haus der Frau nicht mehr da. Volltreffer. Bewahren dafür, dass wir auch Zeiten erlebt haben, wo wir nichts hatten, aber wir sind nicht verhungert. Auch Zeiten der Krankheit habe ich auch gehabt. Operation, Magenoperation im Krankenhaus und andere Tiefpunkte im Leben. Wir haben im Laufe unseres Lebens durchlaufen wir sehr viele Abschnitte, auch Lebensabschnitte, die uns nicht gefallen. Aber der Psalmschreiber hier David sagt, ich weiß, am Ende können wir sagen, der dein Leben krönt mit Gnade und Erbarmen. Und diese Gnadenkrone sind durchsetzt mit Edelsteinen der Liebe und Zuwendung des Herrn Jesus. Da merken und spüren wir, dass er dich und mich getragen hat auf seinen Händen. Und seine Fürsorge uns jeden Tag umgibt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das Herz ist voll mit Dankbarkeit. Und so möchte ich euch heute auch entlassen. An diesem Muttertag rückblickend Danke sagen. Danke auch für meine Mutter. Danke auch für deine Mutter. Danke für deine Familie. Danke für alles das, was Gott dir im Weg gestellt hat. Auch vielleicht danke für manches Hindernis, das er dir im Weg gestellt hat. Vielleicht auch manches, was er dir nicht erfüllt hat. Dass es dir dann doch zum Segen war. Jetzt verstehen wir manches nicht und finden manchmal auch die Wege Gottes nicht so logisch. Aber wenn wir zurückblicken, eines Tages, dann werden wir sagen, ja, der dein Leben krönt mit Gnade und Erbarmen. Es war alles Gnade. Und diese Gnade hat dich gesucht. Ja, dich. Und hat dich gefunden. Und zurechtgebracht. Und du gehörst jetzt Jesus Christus. Sein Eigentum bist du. Und darüber freu dich. Was sagt der Asaph? Psalm 73, 28, habe ich schon zitiert. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Schön. Du bist Gott nahe. Bist teuer erkauft. Du gehörst ihm. Freu dich darüber. Genieße den schönen Tag. Genieße die Gemeinschaft mit Jesus. Die Gemeinschaft der Gotteskinder hier. Wirklich, lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Amen.